Heute im 16er. Ewald und Kalu. Was kann dabei rumkommen?
Wie fangen wir mit der Bundesliga wieder an am nächsten Wochenende und was müssen wir dabei beachten?
Was ist mit den Abstandsregeln auf der Trainerbank?
Und was kann uns Valerian Ismail mitteilen über all das, was in Österreich passiert und in seinem Leben?
Das jetzt im 16er.
Viel Spaß.
Moin da draußen, hier ist der 16er, Ausgabe Nummer 44. Same procedure as last week. Ich bin in Hamburg, Ewald ist in Gladbach, aber sonst ändert sich ja eine Menge. Ewald, nächsten Samstag wieder Fußball. Endlich! Wie groß ist der Jubel bei dir?
Naja, also es hält sich in Grenzen, weil es natürlich nicht das Gleiche ist. Das ist völlig klar. Wir alle wissen, dass es einfach wirtschaftliche Notwendigkeiten sind, die in erster Linie im Hintergrund sind, damit man nicht die Insolvenz von einer ganzen Reihe von Vereinen riskiert. Dass das nicht das Gleiche ist, vor vollbesetzten Rängen zu spielen, die Atmosphäre, all das, wofür wir eigentlich Fußball spielen, für die Zuschauer, auch für die Spieler ist es etwas ganz anderes, diese Emotionalität nicht zu haben. Wir haben einige Spiele erlebt, ganz wenige Geisterspiele, aber das waren schon komische Spiele und mit komischen Ergebnissen, wo Mannschaften gewinnen, die eigentlich wahrscheinlich gegen eine Zuschauerschaft es viel, viel schwieriger gehabt hätten. Also es ist so, wie es ist, aber jetzt müssen wir damit leben und wenn wir die Saison zu Ende spielen, dann bin ich froh.
Jetzt fangen wir erstmal an. Also voraussichtlich fangen wir an. Sehr schnell, wie ich finde. Ich war ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass es eher der 23. Mai werden wird. Seifert, der DFL-Boss, hat gute Argumente gestern bei der Pressekonferenz geliefert, warum man vielleicht jetzt doch recht schnell anfangen muss. Warst du auch verblüfft, dass es jetzt doch schon am 16. losgeht?
Ja, also ich glaube, wir haben alle gedacht, ein bisschen Vorlauf für ein Mannschaftstraining, dass man etwas Zeit noch hat, um sich ein bisschen einzuspielen, um sich ein bisschen heranzutasten an ein Bundesligaspiel, nachdem man lange Zeit nur zu Hause trainiert hat, dann in Kleingruppen trainiert hat. Das ist sicherlich für die Trainer und auch für die Spieler keine einfache Geschichte. Aber es gibt ja offensichtlich vernünftige Argumente.
Ja, aber der Sport scheint nicht so ganz so wichtig zu sein bei der Frage, oder wie? Was soll das für Sport werden in 8 Tagen in der Fußball-Bundesliga? Was ist los da bei dir?
Keine Ahnung. Irgendwie Corona-Treffen im Garten.
Mehr als 4 Leute oder was?
Ja, ich rufe die Polizei.
Naja, mach das mal,
Kinder,
komm.
Kinderalarm.
Kind? Mehr als zwei
Ich
Kinder?
kann es jetzt nicht sehen. Lass mich in Ruhe. Das ist mir
Also
auch egal.
erzähl. Ja, also nochmal, Sport, mit Sport,
Ja,
um den
lass,
Sport geht es nicht so wichtig, richtig,
welche
oder wie?
Argumente waren das nochmal? Zählen Sie nochmal auf. Was war das für Argumente, die nicht mit dem Sport zu tun hatten? Warum?
Naja, zum Beispiel, dass sehr viele Verträge ja am 30.06. auslaufen und man sich wohl auch juristisch jetzt doch nicht so ganz darüber im Klaren ist, wie das eigentlich laufen soll, wenn die Saison jetzt, keine Ahnung, bis 15.07. oder 20.07. läuft. Also ich glaube, das ist mit das größte Argument intern gewesen, so schnell wie möglich zu starten, um die Saison innerhalb dieses Zeitkorridors noch über die Bühne zu bekommen. Oder, was der ein oder andere auch vermutet, wir haben jetzt von der Politik die Tür aufgemacht bekommen und jetzt gehen wir so schnell wie möglich durch, damit wir drin sind.
Weil man die Angst hat, dass es vielleicht wieder, dass diese Erlaubnis eventuell wieder entzogen wird, falls es, naja, wie auch immer. Ja, wir wissen es alle nicht. Es ist sicherlich eine kontroverse Diskussion im Gange da draußen, wobei ich die Argumente einiger Leute manchmal nicht so richtig nachvollziehen kann. Ich habe immer gesagt, warum sollte man aus Solidarität, wenn man es anders hinbekommen kann, mit Insolvenz gehen, Wir sind halt eine Sportart, bei der man Geld generieren kann über TV-Übertragungen. Das ist hinreichend besprochen worden. Und ich habe aber auch gleichzeitig gesagt, dass ich es nicht verstehen könnte, wenn wir Fußball spielen dürften, aber die Geschäfte nicht wieder aufmachen dürften. Mit Abstandsregeln, mit all den Sicherheitsvorkehrungen, die wir alle schon zigmal besprochen haben. Aber die Existenz von Tausenden von KMUs und Unternehmen und einzelnen Personen zu riskieren, das ist einfach nicht richtig. Und wenn diese gleichzeitige Entscheidung nicht getroffen worden wäre, dann wäre es, glaube ich, auch nicht korrekt gewesen zu sagen, die Bundesliga kann wieder anfangen. Aber das ist ja jetzt passiert und es gibt wieder Hoffnung für all diese kleinen Unternehmen, für Gaststätten, für alle möglichen, eben auch trotz der vielen Verluste, die sie jetzt schon hinnehmen mussten, so langsam sich wieder heranzutasten an Einnahmesituationen, ans Überleben. Dann kann ich die Argumente derjenigen nicht verstehen, die dann sagen, wieso fängt der Fußball an und meine Kinder dürfen nicht in die Schule gehen. Das ist, einige Leute haben sicherlich offensichtlich große Probleme, zu Hause zu arbeiten und sich gleichzeitig um die Kinder zu kümmern. Wahrscheinlich wird das wieder zu sehr den Frauen überlassen, die sich dann beschweren. Auch da habe ich einiges gehört. Aber am Ende des Tages kann man sich darüber Gedanken machen, aber es ist natürlich etwas ganz anderes, Schulen komplett aufzumachen, Kindergärten komplett aufzumachen, auch wenn das eine Entlastung für viele Familien zu Hause wäre, als wenn man 22 Leute in neun Stadien Fußball spielen lässt. Also die
Sorry, wenn ich da reingrätsche, wir wollen uns heute ein bisschen ranhalten von der Zeit her. Ganz konkret geguckt, ihr fangt an am kommenden Sonntag gegen den ersten FC Nürnberg vor null Zuschauern am Müllerntor. Wie ist die aktuelle Situation bei euch im Verein in Vorbereitung auf auf diesen Restart?
Ja, das ist alles sehr schräg. Es gibt ganz klare Vorgaben. Dadurch, dass wir jetzt nur eine Woche, fast ein bisschen mehr als eine Woche Zeit haben, drehen natürlich alle am Rad. Es ist teilweise gar nicht möglich, all diese Dinge zu bewältigen, die man jetzt schnell machen könnte oder müsste. Aber es sind auch nicht die gleichen Möglichkeiten, die man hätte, wenn es jetzt ein Geisterspiel wäre, ohne all diese Sicherheitsvorkehrungen. Viele Mitarbeiter werden nicht ins Stadion hineinkommen. Wir werden keine Vereins-TV-Übertragungen machen können, Gespräche führen können. Außer den Erstrechteverwertern gibt es kaum Kamerateams in den Stadien. Wir Mitarbeiter dürfen gar nicht hinein. Es ist schon schräg, das Ganze, aber offensichtlich ist es ein Teil des Konzeptes. Damit es eben durchführbar ist und damit man eben Spielergebnisse hat. Manches ist für mich nicht ganz einsichtig, aber es ist halt Teil des vorgelegten Konzeptes, weswegen offensichtlich auch zugestimmt worden ist. Ja, Gott im Himmel.
Müsst ihr als Verein auch dafür Sorge tragen, dass ums Stadion herum es, sagen wir mal, ruhig bleibt? Oder ist das Aufgabe der Polizei oder ist das noch nicht geklärt?
Das kann ich gar nicht sagen. Wir haben natürlich unseren Sicherheitsbeauftragten Sven Brooks, der für das gesamte Stadion, für alles verantwortlich ist und das natürlich dann genau beantworten könnte. In den Diskussionen bin ich jetzt nicht so drin. Aber ich denke mal, dass und hoffe mal, dass alle Leute vernünftig sind. Das öffentliche Leben ist ja losgegangen. Warum sollte sich jetzt jemand vor dem Stadion versammeln? Also bei uns, ich hoffe mal, dass die Gefahr jetzt nicht besteht.
Warum? Also ich meine, warum nicht?
Naja, was will
Also
ich?
ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn das so ein Wetter ist wie heute und ich hier aus dem Fenster gucke, schönes Wetter in Hamburg ausnahmsweise, warum sollen dann nicht, keine Ahnung, 1, 2, 300, 400, 500 auf die Idee kommen, wir gehen mal aufs Heiligengeistfeld
Und
und
was? Gucken in
hören
die
Radio.
Luft oder wollen.
Ja, oder nur gucken über Sky Go, ja. Es wird ja nicht erlaubt sein, aber wie will man das verhindern? Das ist halt die Frage. Ja, machst du eine Bannmeile dann ums Stadion rum vom Kilometer, wie bei der WM damals 2006 oder keine
Wir sind
Ahnung?
ja nicht, bei der FIFA, wo es darum geht, die Einnahmequellen der FIFA zu gewährleisten und alle kleinen Unternehmen auszuschließen. Darüber würde ich gerne mal eine ganze Sendung machen und anschließend die FIFA auflösen, bei all den Dingen, die man im Umfeld von WMs sich angucken muss. Das ist unerträglich. Aber wir sind nicht bei der FIFA und ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben unglaublich viel getan, um diese Pandemie einzudämmen. Als Land, all die Leute, die in diesen Berufen arbeiten, die selbst gesundheitsgefährdend sind in den Krankenhäusern und überall, unglaubliche Dinge sind geleistet worden. Aber jetzt sind wir auch wieder auf dem Weg zurück in in ein Leben, wo eben die Kollateralschäden nicht größer sein dürfen als das, was man
Also, ich habe gerade diese Bilder aus Berlin vor Augen, wo ja auch ein paar tausend Leute sehr dicht aufeinander waren. Das ist gar nicht so lange her. Keine Ahnung. Also, ich bin da gespannt, was da
Ja,
jetzt
also
genau
wie
passiert.
gesagt,
Das ist nur ein Aspekt, ja,
ja.
klar, es ist nur ein Aspekt der ganzen Geschichte, aber ob auch das so
Ja, aber in den Fuß.
einfach abgehen wird,
Ja.
bin ich sehr gespannt.
Wir arbeiten ja nun seit Jahren daran, jetzt nicht als Verein so zu tun, als wenn jetzt jeder einzelne Spieler für einen Personenkult zur Verfügung stehen müsste. Also ich wüsste jetzt nicht, warum sich 300 Leute vorm Stadion versammeln und anschließend guckt einer oben über die Barriere und alles fängt an zu jubeln. Ich hoffe, dass wir da unverdächtig sind für derartige Avancen. Die Nähe zum Stadion. Also ich denke, man soll die Kirche im Dorf lassen. Wir haben das öffentliche Leben weitgehend wieder ermöglicht. Und in den Fußgängerzonen laufen Leute rum. Warum sollte man jetzt Leute, wenn sie die Abstandsregeln und die sonstigen Regeln, wie Mundschutz und andere Dinge, einlassen, in einer Bannmeile ums Stadion herum? Also ich denke, wir sollten aufhören mit diesen Diskussionen, die Leute und den Leuten auch mal zutrauen, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Dort, wo Leute sich komplett unvernünftig verhalten, da muss man eingreifen. Aber ich kann das nicht erkennen. Ich sehe, dass die überwiegende Mehrheit aller Menschen sehr, sehr verantwortungsvoll, solidarisch mit dieser ganzen Situation umgegangen sind, so wie das oft der Fall ist. Wenn man eine Bedrohung hat in der Gesellschaft, dann glaube ich, dass meistens eher das Gute im Menschen zum Vorschein kommt und viele immer unterwegs sind. Was wird jetzt alles wieder passieren? Kann ich gar nicht erkennen. Und die paar Leute, die zu blöde sind, um sich richtig zu verhalten, das kann man schon in den Griff kriegen.
Das Lob weltweit ist ja sehr groß für das Konzept, das die DFL da zu Papier gebracht hat und das jetzt vermutlich ja auch durchgeführt werden wird am nächsten oder ab nächsten Samstag. Jetzt gibt es noch neue interne Papiere, die so langsam durchdringen, wo dann auch die Durchführung, die werdet ihr ja heute dann auch besprochen haben, klar sind. Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, aber da stehen natürlich auch ein paar Dinge drin, wo man sich fragt, wie soll sowas dann umgesetzt werden? Also der Bundesliga-Trainer, ich darf mal zitieren, darf den Nasen-Mund-Schutz zum Rufen von Anweisungen abnehmen. Also wir sind jetzt im Spiel, ja, im Bundesligaspiel. Sofern er einen Mindestabstand von 1,50 Meter von allen anderen Personen einhält. Also mit Emotionen hört sich danach an, dass wir so auch da Emotionen komplett runterfahren müssen. Ja? Also wenn ich mir jetzt so Christian Streich vorstelle, wie der mit Mundschutz, Mund-Nasenschutz auf der Bank sitzt.
Für alle Personen, auf der Ersatzbank ist das Tragen von Masken verpflichtend in Michael.
Es existiert ein Abstandsgebot, alternativ können auch Plexiglasscheiben montiert werden. Wie soll das alles gehen? Man weiß es nicht.
Ich bin müde.
Ja.
Ich bin müde, darüber zu diskutieren. Also all diese Dinge, da haben sich schlaue Leute viele Gedanken gemacht, in den entsprechenden Papieren vernünftige Durchführungsbestimmungen zu entwerfen. Man muss sich alles ernst nehmen, was jeder Einzelne so schreibt. Manche Dinge, da muss man auch mal sagen, jetzt ist mal gut. Ich meine, auf dem Platz im 16er werden wir ja auch keine Plexiglasscheiben errichten oder haben wir da Korridore.
Für euch wäre es ganz gut vielleicht.
Korridore. Für uns?
Vors Tor. Ja, vors Tor so ein Plexiglas-Teil, so vor euer eigenes Tor. Das wäre doch ganz gut eigentlich.
Also nur für uns? Für andere nicht?
7,32 Meter, oder?
Du bist schon wieder auf dünnem Eis. Reiß dich zusammen. wie gesagt, ich möchte mich damit gar nicht so im Detail auseinandersetzen. Ich glaube, dass
müssen wir ja, aber das soll nächsten Samstag losgehen mit solchen Umsetzungen. Das ist verrückt.
Ja, aber ich habe jetzt keine Lust, unter der Überschrift Leitplanken für akustische und optische Maßnahmen oder im Kapitel Verhinderung von Menschenansammlungen in dem Umfeld des Stadions oder in den Nasen-Mundschutz-Geschichten. Irgendwann mal ist es gut. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir hier den 16er machen zu können. Wir sprechen gleich noch mit Valerian Ismail und ich habe berechtigte Hoffnung, dass auch das zu einem schönen und vernünftigen Gespräch wird. Und ich weigere mich einfach, noch weiter über Durchführungsbestimmungen, Abstandsregeln und andere Dinge mir jetzt Gedanken zu machen. Ich vertraue einfach darauf, dass das...
Warte mal, ich kann dich aber nicht aus diesem 16er entlassen, ohne ein ganz kleines Statement, weil es ja gerade so in ist, schön drauf zu hauen.
Worauf denn?
Zum Thema Kalou. Was hast du denn gedacht, als du Herrn Kalou gesehen hast im Video? Oder warst du sogar live dabei bei Facebook Live, so wie ich dich kenne?
Ja, ich hatte mich zu dem Zeitpunkt ganz kurz mal aus Facebook Live verabschiedet. Ja, also das fällt unter die Kategorie, vielleicht das Gehirn vorher nochmal einschalten, bevor ich so einen Schwachsinn von mir gebe und das dann auch noch poste. Und auch Herr Ibisevic hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert und auch andere, die dann ihm auch...
Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, das habe ich total vermisst.
Was denn?
Also die eigentliche Schweinerei war ja, dass Kalou das Handy in seinen Spind stellt und seine Mannschaftskollegen filmt, die davon nichts wissen.
Ich weiß nicht, ob die nichts gewusst haben.
Natürlich haben die das nicht gewusst. Das hast du ganz klar gesehen. Okay. Und das war ja das Intime auch, dass die halt genauso geredet haben, wie halt in der Kabine geredet wird. Dass er sich jetzt hinterher hinstellt und heult und sagt, sorry und wollte ich alles nicht. Alles schön und gut. Aber die eigentliche Schweinerei ist doch, dass er seine Kameraden irgendwie noch vorgeführt hat. Also, das finde ich ist das Schlimme gewesen. Ja. Was dann noch dazu führt, dass du sagst, Ibišević hat sie ja auch nicht so. Und,
ja, klar, ich meine, okay, ich meine, wenn man ein Handy ungefragt oder sagen wir mal ohne Transparenz zu sagen, ich filme dich jetzt irgendwo hinstellt dann kann es durchaus sein, dass wir eine ganze Reihe von Äußerungen bekommen würden von allen möglichen Menschen, genau. Von denen wir das dann nicht denken würden. Aber wie dem auch sei. Es ist jetzt passiert. Er hat niemanden umgebracht, aber er hat sich nicht mit Ruhm bekleckert und es ist unverschämt, was er da gemacht hat. Und er hat jetzt die ganz große Chance, daraus zu lernen und sein Verhalten zukünftig in eine andere Richtung zu. Also da wird er nicht lange nachgedacht haben, oder ich habe keine Ahnung, was er gedacht hat, was dabei rauskommt, ob er witzig sein wollte, ich weiß es nicht. Ich habe auch keinen Bock mehr darüber zu reden, ehrlich gesagt.
Sehr schön. Dann lass uns doch was anderes machen.
Okay, alles klar.
So, dann freuen wir uns sehr, dass wir heute Valerian Ismael begrüßen können in unserer kleinen, aber feinen Runde, den ihr alle noch in bester Erinnerung habt als deutscher Meister mit dem SV Werder Bremen, mit dem FC Bayern München, und als Trainer kennen wir ihn auch in Deutschland. Er ist aber seit dieser Saison sehr erfolgreich in Österreich tätig, in Linz beim LASK, wie man, glaube ich, sagt. Schöne Grüße nach Linz, glaube ich, oder Valerian?
Ja, schöne Grüße zurück.
Wo steckst du gerade?
Auf der Trainingsgelände vorbereitet
Ah.
meine Trainingseinheit mit meinem Trainerteam.
Okay. Wie sieht die aktuelle Lage bei euch gerade aus in Sachen Training? Das interessiert ja alle. Überall gibt es unterschiedliche Konstellationen. In Deutschland gibt es jetzt zum Teil schon wieder Mannschaftstraining. Wie ist es bei euch?
Kleine Gruppe Training. Mit natürlich alle Sicherheitsmaßnahmen, die zu ergreifen sind, was Hygiene natürlich angeht und der Abstandregel auch, die anzuhalten sind. Wir werden auch alle 2. Tage getestet, ja, sodass wir auch ein gutes Gefühl auch auf das Trainingsgelände kommen, dass wir wissen, dass alle, die sich treffen, negativ sehen und dass wir unsere Arbeit nachgehen können mit einem guten Gefühl.
Seit wann seid ihr jetzt wieder im Training, richtig auch am Trainingsgelände?
Seit 3 Wochen jetzt, 20. April war der erste Tag. Ja.
Okay. Gibt es bei euch schon einen konkreten Plan, wie es in der österreichischen Liga weitergehen soll?
Ja, konkrete Plan gibt es schon. Allerdings, es ist alles unter der Voraussetzung natürlich, dass das Gesundheitsministerium das Okay gibt, und das erwarten wir spätestens nächste Woche, dass wir da das Go bekommen könnten, dass wir Ende Mai, Anfang Juni starten könnte, bis Mitte Juli wäre dann die Enddatum, um die Liga fertig zu spielen.
Nun habe ich habe gelesen, es gab, glaube ich, schon ein Sicherheitskonzept, das die Liga vorgelegt hat, das in Österreich, glaube ich, die Politik abgelehnt hat. Was hat denen da nicht gepasst?
Nein, ich habe gelernt, das große Knackpunkt momentan ist in die Quarantänefrage. Das heißt, Regierung hat gesagt, wenn ein Spieler positiv getestet wird, müssen alle Kontaktpersonen in Quarantäne. Das würde das halt bedeuten, in einem Spiel, dass auch der gegnerische Mannschaft in Quarantäne gehen müsste. Und das ist momentan der Knackpunkt. Das heißt, wenn da keine Lockerung gibt an diese Regelung, dann es wird natürlich extrem schwierig, die Liga fertig zu spielen. Und von daher, wir hoffen sehr, dass es jetzt in diese Richtung für uns eine gewisse Lockerung, was diese Quarantänregel anbetrifft.
Das heißt, das ist genau das, was in Deutschland ja gerade auch großes Thema war. Da gab es ja auch reichlich Verwirrung. Also der Innenminister hat das noch gesagt, und am nächsten Tag war es ganz anders. Wie hast du und wie hat man in Österreich die Entscheidung von Deutschland aufgenommen? Ist das so eine Sache, an der man sich gerne orientieren möchte?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die DFL hat natürlich hervorragende Arbeit geleistet, in so ein Heilverfahren und so eine Konzepte zu präsentieren, dass die Politiker auch überzeugt sind, dass in diese Form kann man das umsetzen. Und das ist nicht nur in Österreich, aber ich glaube weltweit, europaweit, ein wichtiges Signal auch für alle andere große Ligen wie England, Spanien, Italien, die auch planen, wieder zu spielen. Und natürlich, Deutschland wird in diesem Fall eine Vorreiter sein und zeigen, wie man aus der Situation mit der Coronavirus trotzdem ja, einen Spielbetrieb aufrechterhalten kann.
Du hast gerade gesagt, Valerian, dass der Knackpunkt das Quarantänethema ist. Jetzt hat euer Vereinspräsident eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof in Österreich eingelegt gegen die Verordnungen des Gesundheitsministeriums. Er sagt zwar, dass das etwas Symbolisches ist und dass die Entscheidung wahrscheinlich erst viel zu spät kommen wird, aber Sie haben sowohl die erste Regelung bis zum 1. Mai als auch die aktuell gültige Regelung kritisiert, dass Sie sagen, naja, also Kleingruppentraining nur zuzulassen ist eine ungerechte Benachteiligung des Fußballs. Also es gibt dort schon auch von eurer Seite aus, vom Verein aus, eine andere Ansicht darüber, wie das Ganze gehandhabt wird, richtig?
Ja, es gibt zwei Punkte. Der erste Punkt ist natürlich zu sagen, wenn wir jeden Tag wie die erste Woche getestet werden und wir gesund sind, warum sollten wir dann Abstand halten, wenn wir gesund sind? Auf welchem Grund sollten wir dann nicht trainieren dürfen oder keine Kontakte haben? Und der zweite Punkt ist, dass wir jetzt habe ich kurz es geht um die Kleingruppe, genau. Der zweite Punkt ist einfach, dass der Erlass von der Regierung sagt, dass wir in kleiner Gruppe trainieren, 6 Spieler maximal mit 2 Meter Abstand. Und in der Erlass gibt die Regierung bekannt, dass in frei dürften 10 Personen sich treffen, um Sport zu machen mit maximal 1 Meter Abstand. So, und das ist diese Beschwerde zu sagen, ja, Berufssportler dürfen nicht mit 10 Leute trainieren in Gruppe und wir müssen mehr als 1 Meter Abstand. Warum? Obwohl das erlaubt ist im Freien für alle anderen. Und das ist der Punkt, wo der Verein sich klar positioniert hat und symbolisch natürlich für alle anderen Vereine oder Amateurvereine, dass man trotzdem in größere Gruppe trainieren kann als eine 6er-Gruppe. Darum geht es nämlich.
Wahnsinn. Also das ist ja nicht nachzuvollziehen. Das ist ja nicht zu verstehen. Also man kann.
Ja, da sind ein paar Dinge, die sind nachvollziehbar. Es ist hervorragende Arbeit geleistet.
Ja.
Aber es gibt auch andere Seite, wo ein paar Dinge sind überhaupt nicht nachvollziehbar. Und wo man sagt, ja, aber Moment mal, das geht nicht in eine Richtung, wo alle für alle verständlich ist und auch von einem gesunden Mensch verstanden. Warum ist das so? Obwohl ist das so. Und das muss geklärt werden.
Okay. Wahnsinn. Das heißt also, ich sehe ja gerade, dass ihr, naja, das wird nicht von heute auf morgen eine Entscheidung geben, aber wenn ich das richtig sehe, dann hat es gestern eine Clubkonferenz gegeben und Hauptversammlung, richtig? Mit der Liga, mit dem österreichischen Fußballverband und mit dem Sport- und Gesundheitsministerium. Und war das überhaupt ein Thema, dass die Liga losgeht? Weil ich habe gelesen, dass es da eigentlich nur darum ging, um Lizenzierung, um Auf- und Abstieg, dass man sagt, wenn es jetzt nicht weitergeht, es kann keiner absteigen und finanzielle Probleme werden auch nicht bei der Lizenzierung erstmal eine Rolle spielen, aber langfristig schon, also mit Auflagen. Aber es war gar kein Thema, ob ihr wieder anfangt zu spielen.
Doch, es gab verschiedene Themen, die sehr, sehr wichtig war. Der erste Thema gab es einen Antrag von Ried und von Klagenfurt, die in der zweiten Liga sind, um eine Aufstockung für die erste Liga auf 14 Mannschaft. Das ist gestern abgelehnt worden.
Ja.
Der zweite Punkt war auch natürlich Spielplan. Was wollen wir ab 15. Mai normalerweise? Wird Mannschaftstraining erlaubt und ab da, wenn der Go kommt von der Regierung, wie sieht das aus? Und das ist, was auch debattiert worden, wann wollen wir beginnen, wann wollen wir die Liga fertig spielen, weil in Österreich gibt es ein anderes Problem als vielleicht in Deutschland, weil normalerweise der Vertrag endet am 30. Mai, so dass wir schon am 31.06. spielen wollte und jetzt wir gehen in der Juli rein, also für die Vereine, das ist nun natürlich eine sehr, sehr große finanzielle Aufwand, weil viele Vereine, eine Verein, der hat jetzt zum Beispiel 18 Leihspieler, die normalerweise die Leihverträge enden. Wer bezahlen die Spieler? Wollen die Spieler bleiben oder gehen die zurück an ihre Vereine? Da sind viele Fragen, die geklärt worden sind, dass jeder ein bisschen mehr Klarheit bekommt und weiß, wie es geht und natürlich auch in der zweiten Liga, sollte die zweite Liga fortgeführt werden, ja oder nein, weil natürlich viele Kosten kommen würde, ob die zweite Liga ist, und diese finanzielle Kraft haben diese Mannschaft nicht. Und deswegen mit Testung und Quarantäne und Trainingslager und. Und da sind viele Fragen, die man versucht hat, gestern zu beantworten. Wichtig ist erstmal für uns, für die Liga, dass der Plan steht. Wann wollen wir starten? Wann wollen wir die Liga zu Ende spielen? Und aber jetzt fällt das Go von der Regierung, um jetzt wirklich in der Offensive nach außen zu gehen und zu sagen, okay, so ist der Plan jetzt bis Juli.
Also es gibt noch keinen.
Aber Fakt ist, dass wir bis Ende Juni werden wir die Liga nicht fertig spielen können. Das also ist Fakt.
Es ist klar, dass es noch keinen Plan gibt und ihr habt noch 10 Spiele, zumindest in der Meisterschaftsrunde vor euch, richtig?
Genau, Meister-Playoff jetzt, die letzte 10 Spiele. Müssen noch gespielt werden. Es gab zwei verschiedene Szenarien, Mitte Mai, Ende Mai, und der erste Plan war natürlich bis Ende Juni die Liga fertig zu spielen, da der Regierung letzte Woche gesagt hat, keine Mannschaftstraining bis 15. Mai. Dann, das war natürlich ein extremer Rückschlag für uns alle. Das hat sich alles um 2 Wochen verschoben. Und deswegen müssen wir in den Monat Juli gehen, um die Liga zu Ende zu spielen.
Mit all den organisatorischen Problemen, was macht man mit den Verträgen der Spieler? Also ist ja fast nicht.
Ja, genau, das ist noch zusätzlich, was passiert mit den neuen Spielern? Ja, ja. Die verpflichtet sind. Ne? Wann kommen die? Natürlich dürfen die nicht spielen in der alten Saison, nur für die neue Saison und. Ja, das sind viele Fragen, die man geklärt hat.
Wahnsinn.
Also um das nochmal einzuordnen, was ihr sportlich bisher erreicht hat, das fällt ja immer so ein bisschen runter, wenn man sich hier in Deutschland auf die Bundesliga kapriziert. Du bist jetzt seit Anfang der Saison da, ihr habt sozusagen die normale Hinrunde gespielt, ihr geht jetzt in eine Meisterrunde, da sind noch 10 Spiele zu spielen, in der seid ihr momentan Tabellenführer, ihr habt gegen RB Leipzig einmal unentschieden gespielt, einmal gewonnen, also ihr habt einen mega Erfolg gehabt bis jetzt und dann kommt Corona, also Wie gehst du persönlich damit um? Das muss ja wirklich ein doppelter Tiefschlag für dich sein.
Nein, nicht ein Tiefschlag. Ich glaube, wir nehmen, wie es ist, weil das kannst du nicht ändern. Fakt ist, dass wir etwas unglaublich geleistet haben, die bis jetzt nicht auch in der Liga Rekord für Rekord. Wir haben 11 Auswärtsspiele gehabt und die 11 Spiele gewonnen. So viel Punkte wie noch nie in der Liga nach 22 Runden. Das heißt, jeder hat gegeneinander gespielt, hin und zurück spielt, 22 Spiele, und nach 22 Spielen werden die Liga geteilt. Die ersten 6 spielen im Meisterplayoff und die letzten 6 spielen dann in Relegation bzw. Europaplatz. Das ist der erste. Und dann natürlich kam Corona. Für uns war extrem bitter. Aber jetzt ist es eigentlich eine komplette neue Situation. Das ist, wir fangen alle bei Null. Man kann nicht mehr sagen, ja, wir müssen unseren Schwung wieder aufbauen, weil so eine lange Pause hatte kaum eine Spieler. Das existiert kaum, weil es maximal 4 Wochen Pause im Winter oder im Sommer. Und mit so lange Vorbereitung, mit die ganze Stress und der Umstände auch, in kleine Gruppe zu trainieren, das ist natürlich komplett anders als ein Mannschaftstraining. So, und das zieht sich über Wochen. Also, es ist eine komplette neue Wettbewerb, wo alles offen ist, ne? Und, wir werden starten natürlich als Erste mit 3 Punkten Vorsprung auf der zweite. Und, mit natürlich auch, was dazu kommt, englische Woche, also wirklich alle 3 Tage spielen. 4 Wochen lang. Also das ist schon eine ordentliche Programm, die wir vor der Brust haben werden, und es wird eine riesen Herausforderung noch.
Ist das für euch dann zum Beispiel im Vergleich zu RB schon ein riesen Nachteil, auch weil die einen viel breiteren Kader habt, oder bist du da für dich gut aufgestellt?
Wir sind sehr gut aufgestellt. Wir haben diese Saison gezeigt. Das war natürlich im Sommer für uns eine dicke Fragezeichen. Wie kommen wir da durch? Das ist das erste Mal, dass der Verein international gespielt hat. So viel Spiel, 31 Spiele in 5 Monaten. Und am Ende, wir haben gesehen, dass wir das super hinbekommen haben mit sehr wenigen verletzten Spielern. Trotzdem Platz 1 in der Liga, Platz 1 in der Gruppenphase. Und da haben wir wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet und da haben wir jetzt sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und gesehen, dass jeder Spieler ist wichtig und wir sind sehr gut aufgestellt in der Breite auch, um die letzte Spiel dann zu Ende zu bringen.
Valerian, wie, also wenn ich das sehe, 11 Spiele auswärts, 11 gewonnen, in 33 Punkte, also es ist ein Wahnsinn und in der gut in, bei der Heimbilanz hat Salzburg 28 Punkte, eher 21 Punkte, aber eine Auswärtsbilanz mit 11 Siegen, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen, 23 Tore geschossen. Wie konnten diese 5 Gegentore passieren, Valerian? Wie konnte das passieren? Weil ich verstehe es nicht.
Ja, wenn man überlegt, dass wir 2 Gegentore gegen Salzburg in einem Spiel bekommen haben, also von der Statistik, das war schon eine beeindruckende Leistung, was wir geliefert haben. Einfach ist es unsere Philosophie einfach, egal ob wir zu Hause sind oder auswärts spielen, wir ziehen unsere Spiel durch, unsere Philosophie, unsere Prinzipien, die wir auf dem Platz haben. Ob wir 3-0 zurückliegen oder 3-0 führen, wir ziehen auch unsere Spiel durch. Ja, das ist wie, es gibt keine Kalkül und versuchen ein bisschen zu taktieren. Es ist die Einstellung, das ist unsere Art, Fußball zu spielen und jeder glaube daran, jeder hält sich an diese Prinzipien feste und das gibt uns natürlich unglaubliche Selbstvertrauen und unsere Stärke ist natürlich diese Breite, weil wir leben von den Prinzipien, das heißt, jeder Spieler weiß, was er zu tun hat auf dem Platz und auch wenn wir Ausfälle haben von wichtigen Spielern, dann wir sind immer in der Lage, das zu kompensieren, weil jeder die Prinzipien kennt.
Also hast du von Oliver Glasner da sehr viel dann übernommen? Wie war da der Übergang oder hast du komplett auch umgekrempelt in vielen Dingen?
Nein, also natürlich habe ich eine Grundlage vorgefunden, die hervorragend war, um zu arbeiten. Der eine, dass der Kader zu 90% zusammengeblieben ist und dass der Kader seit Jahr zusammengespielt hat. Der zweite, eine Philosophie gegen den Ballpressing, der sehr verhankend war in der Spielkopfe der Spieler. Das heißt, meine große Schwerpunkt, die ich reingebracht habe, ist einfach in Ballbesitz, dass man mehr Möglichkeiten hat. Das war zu nicht alles ins Gleichgewicht, dass wir extrem stark gegen den Ball war, aber auch viele Probleme mit Ball hatte. Und mittlerweile haben wir natürlich uns unglaublich entwickelt in diese Bereich, weil hat man gesehen, dass wir immer wieder mehr Ballbesitz hatten in jedem Spiel, auch international. Und da müssten wir immer wieder Lösung finden, weil der Gegner, um unser Pressing zu überspielen, hat öfter mit lange Bälle gespielt und versucht, auch uns den Ball zu überlassen und uns selbst zu kontern. Und da haben wir uns sehr, sehr stark entwickelt. Und was uns extrem geholfen hat, das war im Sommer die Champions League Qualifikation gegen Ball und wo wir aufgestiegen sind und gegen Brügge dann, wo da die Mannschaft ist bewusster geworden, dass man mithalten kann. Aber dass man auch den Ballbesitz braucht. Und das war, glaube ich, für mich auch entscheidend und das hat mich auch geholfen, als Trainer das zu implementieren, dass die Mannschaft gemerkt hat, ja, gegen den Ball ist extrem wichtig, wir leben davon, das ist unsere Basis, die Intensität. Allerdings, um den nächsten Schritt zu machen, wir müssen auch in der Lage sein, auch einen Gegner im Ballbesitz zu beherrschen oder zu kontrollieren.
Also was ich auch auffällig finde und beeindruckend, in der Hinrunde wart ihr noch Zweiter nach den ersten 11 Spielen hinter Salzburg. Salzburg mit 29 Punkten und sie hatten eine viel größere Tordifferenz mit plus 37 und ihr wart 3 Punkte dahinter mit plus 17. Aber in der Rückrunde, in den zweiten 11 Spielen, jetzt weiß ich nicht, wann die angefangen hat, die Rückrunde, ob ihr da noch die Euroleague-Spiele hattet. Aber in der Rückrunde habt ihr im Grunde genommen die Liga deklassiert. Also die zweiten 11 Spiele habt ihr 28 Punkte. Was ist das für ein Geräusch? Habt ihr 28 Punkte geholt und der zweite Rapid Wien 19 und Salzburg auch nur 19. Also das ist ja schon ein richtiges Statement und auch ein Argument dafür, dass deine Arbeit im Laufe der Zeit natürlich vielleicht noch mehr Früchte trägt.
Ja, natürlich, dass wir so viel Spiel hatte, das hat geholfen, ne? Natürlich in der Gruppenphase auch, wo wir ohne Druck eigentlich in diesen Wettbewerb gegangen sind und gemerkt auch, dass unsere Prinzipien auch international funktionieren, dass auch Gegner wie Lissabon oder Eindhoven, die wir wirklich unter Kontrolle und teilweise auch an die Bande gespielt haben, das hat natürlich die Mannschaft einen extremen Schub nach vorne gegeben. Und natürlich, wenn du in der Liga kommst, dann gehst du mit einem anderen Selbstvertrauen in jedes Spiel. Und das ist was die Jungs gelernt haben, diese nächste Schritt zu machen, immer nicht locker zu lassen. Und danach, du weißt selbst, weil wenn du in Flow bist, wenn du gewinnst, dann rollt einfach die Maschine. Und auch wenn es sehr eng ist, auf einmal kippt das Spiel auf deine Seite. Und das war immer der Fall für uns. Wir wussten, dass wir in der Lage, jede Zeit ein Tor zu erzielen, in jeder Minute der Spiel. Der Beispiel war der letzte Spiel vor der Weihnachtspause gegen Sturm Graz. Nach 20 Minuten, wir liegen 0-3 zurück. 3 Tage nach dem Spiel gegen Lissabon, die wir auch 3-0 gewonnen hatten. Und am Ende der Spiel, die spielen 3-3, mit eigentlich wird er das Spiel 4-3 gewinnen können. Und das ist einfach die Tugend, die Mannschaft noch deutlich entwickelt hat, diese Saison, dass man in der Lage ist, jede Zeit ein Tor zu erzielen, egal gegen wen wir spielen. Wir konzentrieren uns auf unsere Spiel, auf unsere Prinzipien, die wir immer wieder auf dem Platz umsetzen können. Und es ist klar, dass mit dieser Lockerheit, ohne Druck in die Sache reinzugehen, das war natürlich ein großer Vorteil.
Sehr gut.
Ihr habt in der Europa League ja wirklich phänomenale Dinge gemacht. Also wenn ich es nochmal mir angucke, 4-1 gegen Eindhoven, 3-0 gegen Sporting, 2-0 gegen Alkmaar, alles renommierte Clubs in Europa, alles zu Hause. Und dann kommt das Geisterspiel am 12. März im Achtelfinale gegen Man United. Wenn man jetzt nur das nackte Ergebnis sieht, 0-5, passt das schon mal gar nicht in diese Reihe. Was ist da alles schiefgegangen an dem Tag?
Ja, das Problem ist es einfach, es ist auf uns in kurzer Zeit extrem viel gekommen. Ne? Muss man sich vorstellen, dass das Spiel des Jahrhunderts für uns alle, für die Fans, für die Stadt, für den Verein, spielst du Manchester United. Und das heißt, wir hatten eine Riesenfreude, in dieses Spiel reinzugehen. So, pum, und letzter Moment sagst du, nee, keine Zuschauer, das war eine extreme Enttäuschung. Dann kommt noch dazu, dass wir eine Woche zuvor innerhalb von ein paar Tagen 2 wichtige Spiele haben sich da das Kreuzband gerissen, so dass wir auf einmal Kadertechnik Problem hatte und dass unsere 2 Innenverteidiger auch gesperrt war gegen Manchester United. Das heißt, in die Summe, es ist extrem viel auf uns gekommen. Und der letzte am Spieltag selbst, das war im Hotel extrem nervig, weil Stunde für Stunde, ja, spielen wir, nein, spielen wir nicht. UEFA, ja, nein. Also wir wussten gar nicht. Und hat man selbst gemerkt, wo wir davor unsere Stärke, wir haben gelebt von dieser Emotion von unseren Fans, die uns gepeitscht haben. Deine Verein wie Lask, ohne Emotion, unglaubliche Energie und Leidenschaft, die du in Tage reinbringst, dann wird es extrem schwierig. Und ein großer Teil dieser Leidenschaft, Emotionen sind natürlich die Fans, die du im Rücken hast, gerade beim Aufwärmen. Ihr kennt das auch, wenn manchmal man kommt in ein Stadion, man spürt was, man merkt, oh, heute wird was passieren. Und an dem Tag, der wichtige Tag für uns alle, du kommst im Stadion, du hast gar nicht gespürt.
Genau dasselbe, ja. Genau dasselbe hat Eintracht Frankfurt im Grunde auch erfahren. Die haben genau dieselbe Situation genau am selben Tag auch durchgemacht, haben 0-3 zu Hause gegen Basel verloren und alle haben hinterher gesagt, dieses Spiel hätte niemals stattfinden dürfen. Und ich glaube, ähnlich siehst du es für dein Spiel gegen United dann wahrscheinlich auch, ne?
Ja, unabhängig von Ergebnis, weil wie das gelaufen ist vor dem im Vorfeld des Spiels, wo man gemerkt hat, eigentlich wir dürften nicht spielen. Wir hatten schon von der Politik ein paar Informationen gehört und von der UEFA und hat gemerkt, dass es geht dann einfach nicht. Und an dem Tag, der Donnerstag, wirklich der ganze Nachmittag, diese Unsicherheit und am nächsten Tag um ich glaube Freitag um 8 Uhr hieß es, ja, findet keine Spiel statt. So, und ich frage mich, diese Information, die haben die schon einen Tag davor bekommen, weil das war natürlich die Frage. Und ich glaube, für uns alle, das war einfach eine riesen Enttäuschung, dass wir so einem Event nicht richtig genießen könnte, und es bleibt immer eine Beigeschmack, weil wir haben das Gefühl, dass nicht mit offener Karte gespielt worden ist im Vorfeld. Danach, was auf dem Platz passiert, ist einfach verständlich, weil gegen so eine Gegner, die du nicht kontrollieren kann über 90 Minuten, ist es klar, weil die irgendwann, dann brauchst du vielleicht den Push der Fans, oder wenn du eine Torchance hast, dass ein bisschen Spannung auf den Platz kommt, und das hatten wir gar nicht.
Ja, das ist sehr, sehr schade. Man sieht das ja auch an dem Saisonverlauf. Ihr habt quasi im neuen Jahr alle vier Meisterschaftsspiele gewonnen. Ihr habt die beiden Spiele gegen Alkmaar, ein Unentschieden und einen Sieg errungen, also sechsmal nicht verloren, davon fünfmal gewonnen. Ihr habt ein Pokalspiel, Viertelfinale zu Hause gegen Sturm Graz gewonnen und hattet nur quasi ein Spiel, ein Halbfinale im Pokal gegen Salzburg verloren. Also ihr habt ja fast gar nichts verloren und wart gut im Fluss. Und das ist sehr, sehr schade. Aber ja, und man muss natürlich dazu sagen, dass dieses Spiel gegen Man U am 12. März stattgefunden hat, wo schon hier die Lichter ausgegangen sind. Ne? Also es war schon ein Geisterspiel, und in anderen Ländern hat es teilweise, da hat man schon gar nicht mehr gespielt. Also das ist sehr, sehr schade, weil so etwas natürlich, ja,
Gab es da Überlegung, vielleicht da eine Art, keine Ahnung, Klage, Einspruch zu erheben, um zu sagen, eigentlich müssten diese ganzen Hinspiele nochmal gespielt werden?
Ich habe, also von unserer Seite gab es keine Überlegung. Es ist klar, dass vielleicht nachhinein vielleicht irgendwas kommt. Aber momentan, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen erstmal nicht bei uns, wie es weitergeht. Wir wissen nicht international, weil wir haben noch ein Rückspiel zu spielen. Ja. Ob das überhaupt stattfindet, ob die Engländer überhaupt wieder Fußball spielen. Das bedeutet, wenn wir spielen und die nicht spielen. Das ist so viel offene Frage momentan, die wir gar nicht beantworten können. Ist alles sehr, sehr sensibel. Aber nachhinein, das Ergebnis war für uns alle zweitrangig, weil kurz danach für mich wichtig war mit meiner Familie. Habe ich nur die Gedanken an meine Familie und nicht an das Ergebnis, weil keiner wusste, was bedeutet das, eine Pandemie. Wir waren alle sehr überrascht und schockiert auf einmal von diesem Lockdown. Aber das war auch eine gute Lehre zu sehen.
Wie bist du jetzt in der Zeit damit mit umgegangen? Also warst du jetzt die ganze Zeit in Linz oder konntest du reisen?
Nee, ich war bei mir zu Hause in der Nähe von München mit meiner Familie, und Zeit verbracht mit den Kindern und natürlich viele Videokonferenz mit meiner Mannschaft, Trainerteam, Präsidium. Ich habe mich viel ausgetauscht auch mit Bundesliga-Trainer, Sportdirektor, Fitnesstrainer. Aus der Bundesliga oder aus Frankreich oder aus England einfach auch einen Austausch zu haben, auch bei kleinen Gruppen auch eine Idee und ein Gefühl zu bekommen, was bedeutet das, wie umständlich ist das Ganze, so dass für mich eigentlich die 5 Wochen, wo ich zu Hause war, sich wirklich wie 2 Wochen angefühlt, weil das war wirklich, die Tage waren voll, ob das privat oder beruflich. Und am Ende des Tages, wir haben das Beste ausgemacht, einfach wie alle.
Natürlich sagen wir alle, das ist platt, Gesundheit ist das Wichtigste, ja, ist aber so. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt nochmal auf deine berufliche Karriere dann auch mal als Trainer guckt, ja, es ist ja einfach so, es ist die beste Zeit, die du hast, und es wird dir einfach mittendrin der Stecker gezogen, wo man überhaupt nicht weiß, wie das Ding ausgeht. Ja? Du hast in Deutschland, in Nürnberg irgendwie nicht das nötige Glück gehabt. In Wolfsburg hast du vielleicht auch nicht die richtige Unterstützung gehabt. Und jetzt kommst du in so einen Flow mit dem LASK und kommst dann in so eine Situation, in der wir uns gerade alle befinden. Was spielt sich da bei dir ab?
Darf ich noch mal eine Zwischenfrage stellen? Wenn ich in der Zwischenfrage nur so einen kleinen Einwurf, Michael hat es ja gerade gesagt, karrieretechnisch. Wie froh bist du, dass du aus dem Chaos von Griechenland?
Das wollte ich natürlich gleich noch erfragen.
Also wir wissen ja, wovon wir reden. Ich bin ja auch einige Jahre dort gewesen und jetzt, naja gut, vielleicht kannst du noch
Aber
zwei.
einige Jahre ist eine Wunder, was du geschafft
Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe,
hast.
aber es ist, darüber könnte man zwei Bücher schreiben, was sich dort abgespielt hat und ich will es gar nicht wissen. Lass es stecken.
Also ich ziehe meine Frage nochmal zurück und möchte jetzt nochmal ganz konkret wissen, wie es abgeht, wenn ein Präsident droht. Das war so eine Schlagzeile, die es dann irgendwann gab. Ein Präsident drohte dir in Athen. Umreiß doch mal kurz, was da abgegangen ist.
Nein, lass es stecken.
Nee, brauche ich nicht nochmal dazu zu wirbeln. Und es war eine Erfahrung, die ich gemacht habe. War natürlich in dieser Form, würde ich nie wieder machen, aber zumindest habe ich eine andere Sichtweise von einer Zusammenarbeit, dass dort ganz anders interpretiert worden ist. Sonst alles andere, ich glaube, als Trainer, du musst damit rechnen, dass es auch Phase, wo das nicht läuft. Ja? Und es geht einfach darum, dass man weiter an sich arbeitet, dass man erkennt, okay, warum ist das nicht gut gelaufen? Was habe ich nicht gut gemacht? Wo muss ich mich verbessern? Welche Entscheidung muss ich treffen, dass es besser läuft. Und dadurch, dass der Erfolge jetzt kommen, ist es einfach, dass ich bessere Entscheidungen treffe. Ja, und ich merke selbst auch, durch diese ganze Erfahrung, die ich gemacht habe, auch Griechenland, wo ich angefangen habe, mit Laske, dass meine Entscheidungsprozess auch im Alltag immer besser geworden ist. Und von daher glaube ich, das gehört dazu, auch wenn es schmerzhaft ist. Und auch muss man auch die Rückschläge anstecken können. Aber darum geht es. Darum geht es, immer weiter an sich zu glauben, weiterzuarbeiten, seine Wege zu überzeugen zu sein, auch wenn das sieht nicht so gut aus, wie man sich vorstellt. Aber trotzdem am Ball bleiben, dranbleiben. Und das habe ich immer getan als Spieler und das habe ich auch gemacht als Trainer und habe ich auch gelernt. Ich habe extrem viel gelernt und deswegen bin ich heute eine bessere Trainer geworden und durch den Erfolg, das hat sich nicht viel geändert in meine Abläufe. Aber es ist einfach eine Konstellation in einer Zusammenarbeit hier, die ich immer geträumt habe und die ich vorgefunden habe. Einfach.
Also,
Wie wär's, wär, wär's derjenige gewesen, der dich da auf dem Zettel hatte? Weil wenn man jetzt ganz oberflächlich die Vita anguckt, würde man vielleicht platt denken, naja, komm, jetzt da in Griechenland, das hat auch nicht funktioniert, warum sollen wir jetzt den Ismael holen? Wer hatte die Vision, dass das doch was Gutes sein kann?
es gab im Vorfeld auch zwei, ich hatte eigentlich zwei Angebote parallel, Lask und eine andere Vereine. Und es ist so, dass vor jetzt 5 Jahren ich saß schon mit die Verantwortlich am Tisch vor der Zeit vor Oliver Glasner.
Ah,
Und
okay.
damals, die wollte mich schon haben. Das heißt, es gab schon von damals eine Kontakte. Und deswegen haben wir uns wieder zusammen getroffen. Und damals, ich hatte schon gespürt, dass ein ambitionierter Verein mit Vision. Und 5 Jahre später saßen wir wieder zusammen und das habe ich wieder gespürt und gesehen auch, dass ja, das ist das Richtige für mich, weil es gibt viele Faktoren, die reinkommen, dass der Kader zusammen ist, dass die Mannschaft angespielt ist, dass es nicht bei Null anfängt, es ist kein Umbruch, dass eine stabile Führung nach einer sehr, sehr guten Saison, dass das eine ruhige Umfeld erstmal zum Arbeiten. Für mich auch privat, dass ich 2 Stunden von zu Hause bin, dass man beruflich und Familie im Gleichgewicht ist. Also es ist viele Faktoren, die zusammen ineinander greifen, und das war die Grundlage von dem Erfolg. Und dann natürlich auf dem Platz wenn du ein erstes Spiel, zweites Spiel, drittes Spiel zu gewinnen, dann kommt das Selbstvertrauen zurück. So, und für mich war wichtig, dass irgendwann der Durchbruch kommt in meine Trainerkarriere. Jetzt ist der Durchbruch gekommen. So, und jetzt es geht darum, nachhaltig Arbeit zu leisten.
Also ich glaube, Valerian, wir träumen als Trainer alle davon, eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem Club zu finden. Und ich denke, dass du das, wenn ich das aus der Entfernung sagen darf, dass du das dort jetzt gefunden hast und dass viele Faktoren einfach stimmen. Und wenn ich höre, was du gerade sagst, dann glaube ich, dass das die genau richtige Sichtweise ist, dann, dass es für jeden Trainer trotz schwieriger Zeiten immer darauf ankommt, ob man sich weiterentwickeln will, ob man bereit ist, daraus auch zu lernen oder Dinge, Erfahrungen einfach mitzunehmen. Selbst so eine Sache in Griechenland, ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast. Natürlich ist das Hardcore. Natürlich macht sich hier gar keiner Gedanken, Vorstellungen darüber, was dort manchmal los ist. Und ich habe das ja selber einige Jahre erlebt, immer wieder mit der Hoffnung neu hingegangen, naja, vielleicht klappt es diesmal besser. Es ist nicht alles schlecht gewesen, aber es passieren natürlich Dinge, die unglaublich sind. Und ich möchte die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, auch nicht missen, weil auch diese Erfahrungen haben mich weitergebracht, weil ich gelernt habe zu unterscheiden, was ist eigentlich wirklich wichtig und welche Rolle spielt die Emotionalität, welche Rolle spielen zwischenmenschliche Beziehungen, was ist mit Nähe, Distanz. Auch dort in Griechenland habe ich unglaublich viel gelernt. Und obwohl dort chaotische Dinge passiert sind, von denen ich gar nicht reden will, aber du sagst es selber, du hast es auch erlebt und ich habe das Gefühl, dass auch dich das weitergebracht hat.
Ja, das ist genau die richtige Einstellung. Nach dieser Geschichte, was für mich jetzt reicht, das war diese jetzt reicht Einstellung. Und dann habe ich eine Umdenkenprozess stattgefunden hat. Und sage, okay, habe ich mich in Ruhe hingesetzt und habe gesagt, jetzt habe ich Zeit und sage, was möchtest du wirklich? Was ist dir wichtig? Du willst Trainer sein und was ist für dich wichtig, dass du erfolgreich arbeiten kannst? Und so habe ich angefangen, mich die richtige Frage zu stellen. Dann habe ich die Antworten gefunden, Monat für Monat, bis ich dann konfrontiert war mit zwei Angeboten. Und das ging darum, auch wieder eine richtige Entscheidung zu treffen. Aber weil ich mich im Vorfeld die richtige Frage gestellt habe, dann habe ich schnell die Antwort gefunden. Und nachhinein natürlich, wenn man sieht, den Erfolg der Delaske hast, das war natürlich nicht abzusehen. Aber für mich war dieser Prozess im Vorfeld, Selbstreflexion nach jetzt ist reich der Einstellung und sag, wo willst du hin jetzt in deine Leben? Du bist noch junge, Trainerkarriere dauert noch 25 Jahre. So, wo willst du hin? Und das war die Frage.
Ja, sehr gut.
Und jetzt bist du auf dem Weg, RB abzulösen. Also ich glaube, dann kommst du da nie wieder weg aus Linz, oder? Du hast ja wahrscheinlich noch ein paar andere Pläne irgendwo im Hinterkopf. Aber wenn du Meister wirst, dann musst du, glaube ich, immer Linz-Trainer bleiben, oder?
Ich fühle mich sehr, sehr wohl in Linz, muss ich sagen. Unabhängig von der Erfolg, dass einfach die Ambition in diesem Verein ins neue Stadion wird kommen in zwei Jahren. Auch Trainingszentrum, was aufgebaut worden ist in kurzer Zeit. Es geht in die richtige Richtung. Es ist klar, weil wenn man sieht, wo die anderen Top-Vereine sind und wo wir jetzt kommen, es ist noch ein langer Weg, aber dieser Weg dauert nicht mehr so lange, wo jetzt von sportlicher Erfolg und Infrastruktur jetzt gleichzeitig zusammenkommen. Und ich bin einfach dankbar, dass ich jetzt ein Teil dieser Projekte bin und das mitgestalten kann. Und das erfüllt mich momentan. Ne? Das ist das Wichtigste, weil das auch erwähnt. Ich glaube, für einen Trainer ist es wichtig, erstmal auch eine Umfeld zu finden, wo man sich wohlfühlt, wo das Vertrauen da ist. Und wenn man das gefunden hat, dann man weiß, das kann schnell in die andere Richtung gehen. Und das ist, glaube ich, jetzt meine Stärke, weil ich weiß, wie die andere Seite ist. Ich habe wirklich alles gesehen, was schlimmer ist für einen Trainer. Und das hilft mir, das zu genießen und zu wissen, wenn ich jetzt was habe, dann bin ich erstmal dankbar und versuche einfach nur an meine Aufgabe zu denken und nicht auf irgendwas zu spekulieren.
Nichtsdestotrotz wirst du ja schon dir noch Pläne machen und das wäre ja auch komisch, wenn nicht. Spielt da sowas eine Rolle wie, ich will es denen in Deutschland schon irgendwie nochmal zeigen, dass ich das besser kann vom rein faktischen Ergebnis, als es in Nürnberg und Wolfsburg gelaufen ist, oder spielt sowas keine Rolle?
Ja, das spielt keine Rolle. Das ist der nächste Entwicklungsschritt bei mir. Vielleicht vor 2, 3 Jahren wäre eine andere Einstellung und vielleicht mit noch mehr Verbissenheit in der Geschichte reinzugehen. Aber jetzt bin ich total gelassen und habe genug Abstand, um die Dinge einzuordnen, um zu wissen, warum ist das so gelaufen, warum war das nicht so erfolgreich. Und das sind viele Faktoren, die zusammengekommen sind. Und jetzt meine Fokus gilt komplett an der LASK, an unsere Projekt, an unsere Ziel, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben. Und wir haben das jetzt auf das nächste Level gebracht. Und jetzt ist es schon eine Herausforderung, da zu bleiben, wo wir jetzt sind, um den nächsten Schritt auch mit der Mannschaft zu machen, um ja, dauerhaft um der Meisterschaft mitzuspielen.
Ich muss mich für die Frage von Michael entschuldigen, Valeria. Ich muss mich entschuldigen, weil Michael ist noch nicht so weit zu erkennen, dass es im Leben, so wie auch in unserem Wirtschaftssystem, wie wir gerade alle sehen, nicht nur immer um höher, schneller, weiter und mehr geht, sondern es geht um Lebensqualität. Es geht um Gemeinwohlökonomie. Und ich hoffe, dass dass im Fußball die Leute auch irgendwann mal erkennen, dass es nicht nur darum geht, ich muss noch mehr Geld ausgeben, ich muss noch bessere Spieler haben, ich muss die Liga gewinnen, ich muss von einem Club zu einem anderen gehen. Was kann schöner sein? Ich hab 30 Jahre, bin ich als Trainer rumgelaufen. Was kann schöner sein, als irgendwo zu arbeiten, wo man auch vernünftiges Geld verdient, wo man Erfolg hat, wo man mit lieben, netten Menschen zusammenarbeitet, wo man für ein Publikum spielt, das dankbar ist und nicht sofort anfängt zu pfeifen, wenn man nicht mit 10 Punkten Abstand deutscher Meister wird. All diese Wachstumsfantastereien, immer noch mehr und mehr, das ist für mich unerträglich in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft und auch im Fußball. Deswegen möchte ich mich nochmal entschuldigen für Michaels Frage. Die Frage hätte.
Ja, Ewald, ist ja gut, so läuft das bei uns immer ab. Aber was du vergisst, Valeria ist deutscher Meister geworden mit den Bayern, mit Werder Bremen, ist Pokalsieger geworden. Der lechzt natürlich auch irgendwann nochmal nach großen Erfolgen. Und das ist halt die Frage, wo kann er das erreichen?
Nein, der große Erfolg, Michael, das ist das Problem. Entschuldige, Valerian, dass ich dich nicht zu Wort kommen lasse. Der große Erfolg besteht nicht darin, nochmal deutscher Meister zu werden, sondern einzusehen, das ist auch schon mal reich, wenn man mal ein, zweimal deutscher Meister wird. 99,9% aller Menschen werden niemals deutscher Meister. Ich bin auch glücklich, bin nie deutscher Meister geworden und ich werde es auch nicht mehr werden wahrscheinlich. Es sei denn, mit 75 denke ich nochmal drüber nach, Bayern München zu trainieren. Aber das ist auch einfach. Also ich freue mich auf jeden Fall, Valeria, dass du diese Einstellung gewonnen hast und dass du dich wohlfühlst, weil darum geht es im Leben. Es geht darum, dass man sich wohlfühlt, dass man Freude hat mit der Familie, mit einer Mannschaft, mit einer Gruppe, mit der man lebt und arbeitet. Und darum geht es eigentlich. Und auch in unserem Wirtschaftsleben und auch in Österreich habe ich das Gefühl, dass es in eine Richtung geht, die gar nicht so schlecht ist. Das gefällt mir ganz gut.
Die Frage von Michael habe ich absolut auch Verständnis, weil vor 3 Jahren, wenn du mir vielleicht diese Frage gestellt hätte, ich hätte eine komplette Antwort gegeben. Und ich erinnere mich auch, wo ich angefangen habe als Trainer auch, wo ich sehe jetzt, es war mir klar, damals, was mir jetzt wichtiger ist, war nicht wichtig damals. Damals war schnell höre, wie kann ich springen von der nächsten Verein zu nächsten Verein, zu nächste Aufgabe und schnell wieder ankommen, wo ich war als Spieler. Aber damals habe ich ein paar Zwischenschritte vergessen und zu sehen, dass man sich auch selbst als Trainer entwickeln muss, als Persönlichkeit, weil das ist ein komplett anderer Beruf, eine komplett andere Aufgabe. Und das ist, wo damals viele Dinge nicht funktioniert haben, wo jetzt merke ich, was entscheidend ist und was wichtig ist, was hilft, gelassen zu sein, gerade in stressige Situationen und natürlich durch die Erfahrung, negative Erfahrungen, die man macht, dann lernt man daraus. Natürlich, jeder ist für sich verantwortlich, die Selbstreflexion zu machen, anzusehen, was nicht gut funktioniert hat bei sich. Das habe ich getan und deswegen diese Phase, die ich hatte, dann ich bereue eigentlich nicht, weil es war notwendig, um jetzt besser zu werden einfach.
So, Ewald, hast du gehört? So kann man das auch klären.
Ja. Genau.
Muss ich immer gleich hochgehen.
Ich bin ja
ein
nicht
sensationeller.
Nein, ich bin ja nicht hochgegangen, aber ich muss ja darauf hinweisen. Und insofern ist das ein gutes Thema gewesen. Ich meine, ich halte das für ganz wichtig und ich glaube auch, dass das das Geheimnis ist, wie wir in unser Wirtschaftssystem verändern müssen, weil auch dort alle Probleme, die wir haben, alle sozialen Probleme, Krankheitsprobleme, Probleme des Klimawandels, all diese Dinge hängen mit dieser Sichtweise zusammen, mit dieser geisteskranken Haltung. Wir müssen wachsen, wir müssen mehr verdienen, wir müssen mehr machen. Und der Sinn des Lebens, die Lebensqualität bleibt dabei auf der Strecke, so wie die Natur und andere Dinge. Insofern ist das schon ein wichtiges Thema und mir liegt das immer sehr am Herzen. Ich arbeite ja bei
Gut
einem.
so.
Ja, okay.
Jetzt müssen wir den Valeria, glaube ich, mal an die Trainingsvorbereitung langsam entlassen. Es ist viel länger geworden, als wir eigentlich gedacht haben. Das finde ich super. Wir könnten noch tausend Sachen besprechen von deiner Karriere. Das lassen wir heute einfach alles mal. Auch wenn es sehr platt ist, du wirst das ja alles verfolgen, was in Deutschland auch so passiert jetzt. Und die Stimmungslage ist sehr gespalten, was den Start der Bundesliga angeht. Und dann werden natürlich auch Dinge benutzt, wie so ein Video von Kalou, um dann auch Stimmung zu machen. Nochmal ganz grundsätzlich, wie ist zum Abschluss, wie ist deine Stimmungslage dazu? Bist du eigentlich froh, dass es losgeht und würdest du das genauso schnell jetzt auch für Österreich wünschen?
Das hatte ich schon in Österreich gesagt. Grundsätzlich, wir sind Berufssportler, ob Trainer oder Fußballspieler, wir leben von unserem Beruf. Das heißt, wir haben das Recht, genau wie eine Gastronome, genau wie ein Unternehmen, wir haben das Recht, wiederzuarbeiten. Ja, und jeder möchte wieder arbeiten. Ich glaube, jeder, der zu Hause 6 Wochen lange war, wenn man ihn fragt, wenn man ihm erlaubt zu arbeiten, jeder wird ja sagen, egal welche Vorkehrungen muss man treffen. So, und das ist erstmal der Hauptpunkt. Natürlich, Fußball hat mittlerweile wirklich einen hohen Stellenwert bekommen und gemerkt, auch das ist nicht eine Nebensache, das ist wirklich was Wichtiges für viel, das ist Kult. Und für mich persönlich, das ist ein gutes Signal zu zeigen, dass man trotz einer Pandemie, trotz einem Virus, dass man trotzdem mit dem Virus arbeiten kann. Und ich glaube, das muss die wichtige Botschaft sein, dass man nicht auf einmal alles zusperrt und sagt, oh, jetzt können wir nichts mehr machen. Es wird immer Krankheiten geben, aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir müssen lernen, dass das könnte auch unsere Alltage begleiten. Ja, und das ist der wichtige Signal zu sagen, okay, was müssen wir machen, dass wir trotzdem arbeiten können? Müssen wir eine Nasenschütze tragen, dann machen wir. Müssen wir uns die Hände 20 Mal am Tag waschen, dann machen wir das. Müssen wir ein bisschen Abstand halten, dann machen wir das. Und darum geht es. Ja? Und was müssen wir tun, um Fußball zu spielen? Welche Maßnahmen sind das? Dann müssen wir uns alle daran halten. Ja? Aber nicht Versuche, ja, die dürfen und wir nicht, weil im Endeffekt, wir wollen alle arbeiten. Es geht alle in eine Richtung. Ja, und das muss eigentlich unsere Anstellung sein, gegenseitig zu unterstützen. Es ist klar. Aber ich glaube, es ist auch ein positives Signal, dass wir ab nächste Woche wieder Fußball im Fernsehen schauen, auch wenn das nicht Geistesspiel ist. Aber zumindest zurück in unseren Alltag, weil wir wollen alle zurück in unsere Alltag. Es wird ein bisschen anders sein, die nächsten Monate. Aber zumindest, wir wollen ein bisschen, ja, wieder ein bisschen Fieber, ein bisschen Emotion haben und ein bisschen andere Themen als immer Coronavirus.
Ja, das können Ewald und ich bestimmt eins zu eins so unterschreiben fast. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir können uns dann nochmal vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft auch nochmal über Sport unterhalten. Also was ihr da so treibt, wirklich auf dem Platz, was vielleicht auch dann in der deutschen Bundesliga wieder passiert. Aber für heute hat mir das wirklich großen Spaß gemacht. Ich freue mich für dich, dass du da so gut gelandet bist. Und dann hoffen wir alle, dass wir dann auch sportlich wieder auf den Weg kommen. Also bis dahin.
War ein ganz tolles
Ja,
Gespräch. War ein tolles Gespräch, Valerian. Herzlichen Dank. Und du kriegst von mir grünes Licht, heute mit 10 Leuten zu trainieren.
danke dir.
Du kannst dem Gesundheitsminister Rudolf Anschober einen schönen Gruß von mir bestellen. Du kannst dich auf mich berufen. Okay?
Ne, du gehst noch in den Knast wahrscheinlich. Also, Bis bald, mein Lieber. Ja, ja, viel Spaß heute.
Alles Gute,
danke dir.
Alles Gute weiterhin. Danke sehr.
Ciao.
So, dann haben wir wieder einiges gelernt heute, Ewald. Ich bin sehr froh, dass mir irgendwie eingefallen ist, wir können auch mal mit Valerian sprechen, den ich in Nürnberg und Wolfsburg, wie wir alle verfolgt haben. Und da hat er auch teilweise auch ein bisschen, ja, fast einen unglücklichen Eindruck so gemacht, auch mit sich selbst nicht so ganz im Reinen. Das hat sich heute schon ganz anders angehört, ne?
Ja, das war ein tolles Gespräch. Valerian ist ja noch ein junger Trainer. Er ist schon einige Jahre unterwegs und ist jetzt gerade mal 45, wenn das schon geworden ist.
Noch nicht ganz.
Noch nicht ganz, also 44 Jahre alt, 44,5. Er ist noch sehr jung, hat aber doch schon die eine oder andere Erfahrung als Trainer hinter sich, im Grunde genommen schon seit zweite Mannschaften, seit 2011. Also er ist schon einige Jahre an Erfahrung dabei. Und das habe ich auch gelernt im Laufe meiner Laufbahn, dass man eben dazugelernt, dass man sich weiterentwickelt, dass man die Chance nutzen kann, aus den Erfahrungen etwas mitzunehmen. Und das hat Valerian 100% gemacht. Er hat sich heute in dem Gespräch auf eine Art und Weise präsentiert, die beeindruckend war. Und die Ergebnisse in Linz beim LASK sprechen ja auch für sich, wofür er sicherlich auch nicht alleine verantwortlich ist, sondern dort auch ein gut organisierter Club existiert mit einem guten Team, mit einer guten Mannschaft, mit einer guten Zusammenarbeit. Also das hat sich sehr, sehr, sehr gut angelassen. Und was dich betrifft, muss ich sagen, du bist auf dem Wege, während ich hier mich zum Techniker entwickle und dort Fernseh- und Audioproduktionstechnisch mich dauernd weiterentwickle, bist du dabei, dich zu einem hervorragenden Akquisiteur von Gesprächspartnern zu entwickeln.
Macht ja sonst keiner.
Ja, aber du hast auch die besten Ideen und du hast auch am meisten Zeit.
Noch gehabt, mein Freund. Das ist jetzt wieder vorbei. Also, genieß das letzte Wochenende ohne Bundesliga. Ich werde es auch tun und dann hoffen wir und drücken wir die Daumen, dass wir irgendwie nächste Woche loslegen können. Bis dahin, wir melden uns wieder.
Ja.
Bis dann und tschüss.
Und tschüss.